Wenn ihr da auf die Folie schaut, dann seht ihr, dass das Thema für heute ein großes ist. Wie kann ich mit Leid umgehen? Und das ist ein ganz persönliches, ein ganz individuelles Thema und gleichzeitig eins, was uns ein Stück weit alle miteinander verbindet. Das Ding ist, wir abstrahieren da ganz schnell. Wir abstrahieren ganz schnell und selbst wenn wir Beispiele bringen, dann werden die schon ganz abstrakt, weil uns das auch hilft. Weil man sonst ganz viel von dem Leid, was man so den Tag über sieht, in den Nachrichten, im Fernsehen, in der Zeitung, weil das auch zu viel wäre. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht für Leid. Leid bezeichnet als Sammelbegriff all das, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid werden beispielsweise empfunden die Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen, der Verlust von nahestehenden Individuen, die Trennung von sozialen Gruppen, äußere Zwänge und Begrenztheiten. Man kann das fortführen. Ich habe euch auch was Zweites mitgebracht. Ich habe ein bisschen gewühlt. Ihr müsst das nicht lesen können, das ist nur so zur Verdeutlichung. Ich habe in meinen Studiumsunterlagen, das ist aus meiner Examensvorbereitung, zum Thema, warum lässt Gott Leid zu? Das ist ein Schaubild, das alle möglichen theologischen und philosophischen Positionen, nicht alle, aber viele, in einem Schaubild darstellt, mit Anmerkung von mir. Und man kann beinahe jedem Pfeil irgendwo hinfolgen und kommt dann zu einer Lösung oder zu dem Versuch einer Lösung und merkt dann, ja super, jetzt habe ich einen schlauen Satz, aber das Leid ist ja gar nicht weg. Ja, man kommt da dann irgendwo raus und denkt, ach schön, jetzt habe ich eine Erklärung, aber das Leid ist noch da. Die Antwort für den Grund oder den Ursprung von Leid lässt das Leid nicht einfach verschwinden. Das weißt du vielleicht. Ja? Wenn was ist und jemand erklärt dir, woran es liegt, macht es das nicht ungeschehen oder weg. Und ich habe überlegt, welches Beispiel ich nehmen kann, weil man schnell, wenn man über Leid redet, über alles Mögliche redet und auch an den Leuten vorbeiredet. Deshalb habe ich mir überlegt, ich rede einfach von mir. Bei mir wurde vor ungefähr 3 Jahren eine Dysthymie diagnostiziert. Wer von euch weiß, was das ist? Für die anderen erzähle ich es. Früher hieß das chronische Depression. Davor hieß es depressiver Charakter. Das klingt schon nicht mehr so schön. Und das bedeutet einfach, dass man den Tag ein bisschen anders wahrnimmt als andere Leute. Und dass erstmal alles so ein bisschen schwieriger erscheint als normal. Und man kann mir ganz, ganz viele tolle Erklärungen dafür geben. Kabel im Kopf falsch gesteckt, irgendwelche Botenstoffe nicht da, verkorkste Kindheit, wer weiß es. Aber an so einem Montagmorgen hilft das auch nicht viel. Ja, an so einem Montagmorgen, da denkt man dann, ja, schön für die Erklärung, ich schlafe noch mal eine Runde. Deshalb geht es heute nicht darum, Leid zu erklären. Es geht nicht darum, zu erklären, wo Leid herkommt oder warum Leid da ist. Das machen wir ein andermal. Heute geht es darum, wie kann ich mit Leid umgehen? Und das ist nämlich was ganz Persönliches. Wie kann ich mit Leid umgehen und wie kannst du mit Leid umgehen? Also, nicht unbedingt ein Kopfthema, für mich manchmal schon, nicht unbedingt ein Kopfthema, sondern eigentlich ein Herzthema. Lass uns das mal anschauen. Wir haben nämlich was gehört, was Paulus dazu gesagt hat. Es hat uns Katrin für ihn vorgelesen. Und der Paulus, der ist in einer ganz besonderen Situation. Der Paulus, der erlebt ganz viel von dem Leid, was wir in unserer Definition haben, aber ganz konkret. Der wird verfolgt, der wird gejagt, der wird ausgestoßen. Und die Leute sind sich ziemlich sicher, entweder der hat es nicht verstanden, weil er jetzt auf einmal ein Christ geworden ist. Du weißt vielleicht, Paulus ist eigentlich einer, der ganz weit oben ist im Judentum und sich auskennt und am Anfang ja sogar die Christen verfolgt, weil er der Meinung ist, das ist falsch, was sie glauben. Dann erscheint Jesus ihm und sein Leben dreht sich um. Das heißt, seine alten Freunde denken, ja okay, mit dem ist irgendwas ganz schief gelaufen, der ist aus Gottes Plan rausgefallen. Und dann erleben wir immer wieder Momente, wo selbst Leute, die ihn als Christ kennen, dass die auf einmal denken, ja, aber das, was der erlebt, das kann doch nicht der richtige Weg sein. Der wird manchmal fast gesteinigt, der wird aus der Stadt rausgejagt, der wird beleidigt, bespuckt. Das kann es ja nicht sein. Und dann sagt er das, was wir, oder schreibt es in einem Brief, was wir eben gehört haben. Er schreibt davon, dass all dieses Leid, was er erlebt, dass das am Ende nicht sein Leben ausmacht. Und da müssen wir merken, ein wichtiger Punkt davon ist, dass Gott zerbrechliche Gefäße benutzt, um seine mächtigste Wahrheit zu transportieren. Das ist ganz entscheidend. Gott benutzt zerbrechliche Gefäße, um seine mächtige Wahrheit zu transportieren. Paulus hat nie vorgegeben, irgendwie ein Superman zu sein oder so. Er hat nie von sich behauptet, ich habe alles raus, jetzt funktioniert's, bei mir klappt alles und alles läuft wie am Schnürchen. Er war ein Mensch, ja? Und all das Leid, was er erfahren hat, das hat ihn wirklich verletzt. Das ist auch nicht irgendwie an ihm abgeperlt oder so. Das hat ihn verletzt. Es hat Narben hinterlassen. Und manchmal, da gab es Momente, in denen er entmutigt war. Und für die, die von außen dann auf ihn blicken, für die mag das den einen oder anderen Tag so ausgesehen haben, als würde er daran zugrunde gehen. Vielleicht hat sich der eine oder andere auch gefragt, warum machst du das alles? Ja, warum nimmst du das alles auf dich? Und in Vers 16 sagt er, warum er das alles auf sich nimmt. Den könnt ihr da lesen. Er schreibt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Paulus sagt, ich gebe nicht auf bei dem, was ich tue. Ich werde nicht müde. Er weigert sich, den Mut zu verlieren. Was bedeutet, dass er ja, der Versuchung, in Verzweiflung zu leben, einfach nicht nachgeben will. Die Möglichkeit ist ja da. Er möchte, dass die, die seinen Brief lesen, wissen, dass auch sein äußeres Erscheinungsbild manchmal trügen kann. Dass wenn man von außen auf ihn schaut und denkt, wo ist der denn jetzt gelandet, was ist denn da los, dass das trügt. Dass er sagen kann, ja okay, körperlich bin ich ein Stück weit am Ende, weil er für Jesus, für seine Predigt gelitten hat. Aber innerlich, sagt er, innerlich, da werde ich jeden Tag neu gemacht. Dieses Tag für Tag erneuert, das war das, was mich so angesprochen hat an diesem Text. Weil das, glaube ich, ganz entscheidend ist, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie man mit Leid, wie auch immer das aussehen mag, umgeht. Weil ganz oft ist das so ein Tag für Tag. Da ist es nicht eine typische Frage im Bewerbungsgespräch, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Das kann man manchmal gar nicht sagen. Sondern kann man versuchen, wo sehe ich mich nächste Woche? Ja? Dieses Tag für Tag erneuert werden. Jeden Tag schreibt Gott Stück für Stück seine Geschichte neu. Mit dir. Und das nicht mit Tinte, so wie der Brief hier. Nicht mit Tinte, sondern mit seinem Heiligen Geist. Und oft passiert das ganz still und ganz ungesehen. Weil das innen drin passiert. Und da merken wir, dass auch dem Paulus nicht das logische Schaubild, was ich am Anfang hatte, nützt. Ja, der braucht, wenn er da sitzt und seinen Brief schreibt und sagt, ich werde nicht müde, ich gebe nicht auf, Gott macht mich Tag für Tag neu, dann sagt er das nicht, weil er mein schönes Schaubild angeguckt hat, sondern sagt er das, weil er das erlebt hat. Dann sagt er, weil er erlebt hat, wie Gott ihn Tag für Tag neu macht. Der ist überrascht von der Kraft Gottes. Der ist überrascht von der Stärke, mit der Gott in seinem Leben da ist, selbst wenn Leid da ist. Ja, und das dürfen wir nicht verwechseln. Paulus hält ja nicht durch, weil er den Schmerz irgendwie gut findet. Ja, er sagt ja nicht, ich mache weiter, weil Schmerz ist schön. Leiden gefällt mir. Sondern er macht weiter, weil Gott gut ist. Er macht weiter, weil er bei Jesus bleibt. Er braucht keine Erklärung für sein Leid. Er braucht Jesus. Das ist das Entscheidende. Er braucht nicht die Erklärung, er braucht Jesus. Und lass mich eine Nebenbemerkung machen, weil der Vers, der in diesem Text vorkommt, ganz leicht dazu verführt, so das alles, was in dieser Welt ist, so nebenbei zu legen. Und das wird Leid auch nicht gerecht. Es gibt dieses, da kann so ein Missverständnis daraus entstehen, ja, dass man sagt, wenn er sagt, mein Körper, der äußere Mensch verfällt, Aber innen, da werde ich neu gemacht. Das kann abrutschen in sowas, naja, was soll's, der Körper ist unwichtig, das Geistliche ist entscheidend. Aber das sagt Paulus gar nicht. Paulus sagt nicht materiell gegen nicht materiell. Das sind nicht die beiden Karten, die er da auf den Tisch legt. Sondern worum es ihm geht, das ist einmal das Zeitliche, was er gerade erlebt, und das Ewige, wo er sich hinbewegt. Das ist für ihn das Entscheidende. Nicht das Körperliche und das Nicht-Körperliche, sondern das, was er jetzt erlebt, aber und dann im Gegenzug dazu das, worauf er sich zubewegt. Das ist was völlig anderes. Ja? Er sagt nicht, ja super, ich habe jetzt halt irgendwie diesen Leib, den ich mit mir rumtrage und ich bin froh, wenn ich den los bin, weil dann ist alles gut, wenn ich endlich davon befreit werde. Nicht, für ihn ist das eher so, man könnte vielleicht eher sagen, jetzt lebe ich in einem Zelt, ja, mein Körper, jetzt bin ich in einem Zelt unterwegs, aber eines Tages, da ziehe ich in einen Palast ein. Das ist eigentlich das viel bessere Bild. Ja? Das, was ich jetzt habe, der Körper, das Leben, das auch mit Leid geprägt ist, das ist nicht per se schlecht, das ist nur anders als das, was kommt. Das ist nur anders als das, was kommt. Jetzt wohne ich in einem Zelt, eines Tages darf ich in einem Palast wohnen. Und bis dahin, Tag für Tag, jeden Tag, macht Gott mich durch seinen Geist von innen neu. Und woher weiß er das? Ja, woher weiß Paulus, dass das so ist? Wieso kann er sich darauf verlassen? Wieso kann er selbst in dem Moment, wo er zum Beispiel im Gefängnis sitzt, wo er gerade wieder aus einer Stadt gejagt wurde, wo eine Meute versucht hat, ihn zu steinigen, wieso kann er da sagen, aber jeden Tag macht Gott mich neu? Ja? Wieso kann er das sagen? Das lesen wir in Vers 14. Den habe ich euch auch aufgeschrieben, irgendwo. In Vers 14 hören wir nämlich, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, der wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Ein bisschen verklausuliert, aber was er sagen will, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, am Sonntag war das Grab leer und eines Tages, da wird er uns von den Toten auferwecken. Und er sagt mich, also er, der schreibt, Paulus und die Gemeinde, die den Brief kriegt. Und wir werden alle gemeinsam vor diesem Gott stehen, der Tote auferweckt. Jetzt lass mich nochmal persönlich werden. Denn diese Auferstehung, das, was da steht, das verändert unseren Umgang mit Leid. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Die Definition von war ja sehr breit. Da ist ja viel drin. Von Körper, Seele, Familie, Menschen, alles Mögliche ist mit drin. Das heißt, wir können, glaube ich, sagen, hier in unseren Bänken sitzen Menschen, die leiden. Vielleicht nicht konstant jeden Tag, aber immer mal wieder. Und da ich Seelsorger in dieser Gemeinde bin, kann ich sagen, das ist keine Lüge. Und deshalb möchte ich dir heute sagen, der Schmerz, den du spürst, der Schmerz, den ich spüre, der ist nicht vergebens. Das Leid, dein Leid, hat eine Geschichte zu erzählen. Und es geht nicht darum, dass du einfach nur irgendwo durch musst, sondern es geht um das, was dadurch deutlich wird, was auf der anderen Seite wartet. Denn die große Geschichte, in der das alles steht, die nennt sich Gottes Gnade. Das ist die große Geschichte, in der unser Leid einen Platz hat. Deshalb erneuert Gott uns Tag für Tag immer wieder neu, weil er weiß, dass es noch nicht das Ende ist. Weil es für dich noch nicht das Ende ist, egal wo du gerade stehst. Weil es für mich nicht das Ende ist, egal wo ich gerade stehe. Sondern weil wir einen Gott haben, der größer ist als Leid. Und das ist so ein Satz, der klingt erstmal ganz schön und ganz richtig, der muss sich aber beweisen, wenn es soweit ist. Und der beweist sich, wenn man sich an der Auferstehung festhält. Der beweist sich dann, wenn man sagt, selbst wenn mir gerade nicht nach Auferstehung ist, weiß ich, es gibt eine Auferstehung auch für mich. Und das sage ich mir manchmal, ja, bei mir ist nichts, was eine ordentliche Auferstehung nicht wieder hinkriegt. Ja? Ihr dürft lachen. Muss man bei Leuten bei dem Thema ja manchmal sagen, wenn man dann auf einmal einen Witz macht. Ja, und was wir dabei auch merken ist, der Glaube, der ist nicht einfach nur ein Schutzschild vorm Leiden. sondern eine Brille. Ja, Glaube ist in dem Moment jetzt eher wie eine Brille. Das ist eine Brille, durch die wir sehen können, mit Klarheit, mit Sinn. Und mit dem Glauben sehen wir dann nicht einfach nur die Gegenwart, das Leiden, was vielleicht gerade da ist, sondern wir sehen die Zukunft, die Verheißung, die da ist. Das, was kommt. So wie Paulus, der sagt, innerlich werde ich Tag für Tag neu gemacht, auch wenn das von außen gar nicht so aussieht. Oder wie ich vorhin gesagt habe, noch ist es ein Zelt, irgendwann ist es ein Palast. Und so ist der Glaube, der uns hilft, der uns trägt, der uns einen neuen Blick gibt auf das, was wir erleben. Und deshalb ist die Herausforderung für dich, wenn du dich fragst, wie kann ich mit Leiden umgehen, persönlich oder in meiner Familie, dann ist ein Stück der Herausforderung, sich am Evangelium festzuhalten. Sich daran festzuhalten, dass wir gehört haben, einer, der gestorben ist, der ist nicht tot geblieben. Jesus ist gestorben und am dritten Tag war das Grab leer. Und wenn man daran glaubt, dann gilt das auch für dich. Und das soll nicht einfach nur aus dieser Welt rauströsten. Das soll nicht einfach nur so ein Verzögern sein, kein, ja, ist gerade alles Mist. Aber irgendwann, ja, wenn du tot bist, dann ist besser. Das soll es gar nicht sein. Sondern die Kraft, die Macht, die von diesem leeren Grab ausgeht, die ist heute schon da. Weil Jesus nämlich nicht nur gesagt hat, ich bin von den Toten auferstanden, sondern hat gesagt, ich schicke euch meinen Heiligen Geist, der in euch wohnt, der euch tröstet, der euch leitet, der euch stärkt. Und das erlebe ich immer ganz besonders. Jetzt wollen wir zum Schluss einen Blick nämlich darauf werfen, wie wir das gemeinsam leben können. Wie können wir das gemeinsam tun? Weil gemeinsam geht es immer leichter. Und das Zauberwort für mich ist tatsächlich Gemeinschaft. Und das erlebe ich hier. Das erlebe ich hier Sonntagmorgens. Das habe ich letzte Woche erlebt auf der Gemeindefreizeit eine Woche lang. Das erlebe ich im KGR. Das erlebe ich untereinander in Gesprächen. Und das ist für mich was Wichtiges. Ich glaube, es ist gut für uns, wenn da eine Offenheit füreinander ist. Wenn man das Gefühl hat, vielleicht jetzt nicht mit jedem und zu jeder Zeit, aber wenn man das Gefühl hat, hier sind Menschen, mit denen kann ich offen darüber reden, wie es mir geht. Mit denen kann ich offen darüber reden, wo Leid oder Schmerz da ist. Und dann vielleicht sogar erleben, wie die für mich beten. Wie die für mich beten, dass dieser Heilige Geist, von dem ich erzählt habe, der uns trösten möchte, der uns stärken möchte, mit dem Gott uns Tag für Tag neu machen möchte, dass der da ist, dass der wirkt, dass der in unserem Leben ist. Wir leben diese Gemeinschaft auf andere Art. Heute, im Abendmahl. Das ist Gemeinschaft par excellence. Jesus selbst lädt uns an seinen Tisch ein und sagt, ich habe alles für dich vorbereitet. Ein Mahl, das dich stärken soll. Gleichzeitig dazu haben wir nachher eine Lobpreiszeit, wo man sich Gott ganz hingeben kann, wo man singen kann. Die Lieder, die wir haben, das sind nicht einfach Songs, das sind gesungene Gebete. Anbetung sagt man dazu ja auch. Weil wir sagen, auf der anderen Seite, da ist jemand, der ist es würdig, dass wir ihn anbeten. Nämlich der Gott, der von den Toten auferweckt. Und wir hören immer wieder durch die Bibel von Gott. So wie heute hören wir, dass Paulus sagt, auch wenn es äußerlich kaputt geht, weiß ich, in mir drin werde ich Tag für Tag neu gemacht. Also was bedeutet das für dich? Wie kannst du mit Leid umgehen? Lausche auf Gott, auf seinen Heiligen Geist. Halt dich am Evangelium fest und hab offene Augen für die Menschen, die links und rechts von dir sind. Denn du bist nicht allein mit dem, was du erlebst. Ich bin nicht allein mit dem, was ich erlebe. Und das ist das Starke, das ist das Großartige hier an diesem Ort. Dass wir das gemeinsam erleben. Dass wir einander aufbauen. So wie Paulus an die Gemeinde schreibt und die es gelesen haben und dachten, Mensch, stimmt, jeden Tag neu. So hast du heute vielleicht gehört, Mensch, stimmt, jeden Tag neu. Weil Gott jeden Tag da ist, mit seiner Gnade und seiner Liebe. Ich möchte gern für euch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Offenheit gibst füreinander. Und ich danke dir, dass du selbst unser Leid und unseren Schmerz nutzen kannst, um daraus was Gutes zu machen. Und ich bitte dich, dass das, was ich heute erzählt habe, dass das Menschen helfen kann. Dass sie sehen, dass sie nicht alleine sind. Und ich bete für jeden von uns, der leidet, dass du Heilung schenkst. Dass du deinen Heiligen Geist schickst. Dass du Menschen an unsere Seite stellst, die uns begleiten. Denn Gott, alles, was am Ende bleibt, ist das Vertrauen auf dich. Das Vertrauen, dass so wie das Grab am Sonntag leer war, dass du auch für uns eine Zukunft hast, die großartig ist. Die alles übersteigt, was wir uns jetzt vorstellen können. Und ich bitte dich, gib uns heute im Abendmahl und im Lobpreis schon einen Vorgeschmack darauf. Sei du bei uns und berühre unsere Herzen. Im Namen Jesu. Amen.